Herzlich willkommen zum Pferdox Podcast. Ich bin Tine, Trainerin und Verhaltensberaterin für Hunde und ihre Menschen in Regensburg und online, und ich habe mich in den letzten Jahren auf das Thema Trennungsstress spezialisiert. In dieser Folge spreche ich mit Mathilde darüber, wie sie gemeinsam mit ihrer Frau ihr Leben mit zwei verhaltenskreativen Hunden meistert. Wir sprechen darüber, dass man sich meistens vorher alles ein bisschen anders vorstellt, als es dann am Ende wirklich aussieht, und wie das Leben mit verhaltenskreativen Hunden gleichzeitig sehr herausfordernd und auch schön sein kann. Viel Spaß! Hallo Mathilde.
Hallo Tina.
Ich freue mich total, dass du da bist, und ich freue mich total, dass du mir angeboten hast, heute über deine Geschichte und die Geschichte mit deinen Hunden zu sprechen. Wir haben ja vor ziemlich langer Zeit, vor vielen Jahren, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Jahre das mittlerweile sind, haben wir gemeinsam trainiert. Da warst du mit deiner Frau bei mir im Training mit deinem Hund Milou. Und wir sind danach in Kontakt geblieben, was total cool ist. Und bei euch hat sich in der Zwischenzeit richtig viel getan. Du hast eine Ausbildung zur Hundetrainerin angefangen und ihr habt euch noch einen zweiten Hund in euer Leben geholt, was auch total aufregend war. Auch da durfte ich euch zeitweise begleiten und werde euch bestimmt in Zukunft auch nochmal begleiten dürfen. Zumindest habt ihr das schon mal angekündigt. Und neulich hast du mir mal wieder, so wie du das immer so lieb machst, ein Feedback geschrieben, dass du einen Podcast besonders toll fandest, eine Folge, die online gekommen ist, und hast gesagt, übrigens, wenn du möchtest, würde ich auch mal ein bisschen was erzählen im Podcast. Und ich habe mich total gefreut und freue mich total, dass du hier bist, und würde dich bitten, dich und deine kleine Familie ganz kurz vorzustellen.
Ja, danke für die tolle Einführung. Fange einfach mal an. Man hört es wahrscheinlich, Deutsch ist ja nicht meine Muttersprache, deswegen manchmal hapert es ein bisschen an der Sprache. Also ich komme aus Frankreich ursprünglich, genau, und lebe schon seit über 10 Jahren in Deutschland, bin verheiratet seit 5 Jahren und habe 2 Hunde. Milou ist jetzt, wird 7 im Oktober, und Torvi wird im November 2. Und ich habe 2 Hunde, die sehr verhaltenskreativ sind. Ja, die sich Dinge einfallen lassen, die ich nicht unbedingt eben so toll finde im Alltag. Aber ich finde, wir machen das auch sehr gut zusammen. Also wir sind mit Milou ein super Team geworden, mit Torvi. Wir wachsen noch zusammen. Man merkt, dass die noch sehr jung ist und nicht so lange bei uns lebt. Also das braucht noch ein bisschen, aber ich glaube, wenn es weiter so geht wie jetzt, dann ist die bestimmt in 2 Jahren, sind wir bestimmt ein gutes Team dann.
Ich finde das so toll, wie ihr mit euren Herausforderungen umgeht. Das war ja damals mit Milou schon so und ist jetzt auch immer noch so mit den beiden Hunden, dass ihr schon immer mal wieder Aufgaben vom Leben gestellt bekommt und dann beide so sagt, ja, okay, so, ne, das kriegen wir jetzt hin, da finden wir jetzt eine Lösung für, so total proaktiv. Und ich habe auch immer den Eindruck gehabt, dass ihr euch beide gegenseitig so toll unterstützt und so eine Stütze füreinander seid. Und ach, mir hat das immer total viel Freude mit euch bereitet. Du hast vorgeschlagen, dass wir darüber sprechen, inwiefern euer Leben mit diesen beiden besonderen Hunden vielleicht anders ist, als ihr es euch ursprünglich mal vorgestellt habt. Und ich wüsste ganz zuallererst mal gern, wie ihr euch denn das Leben mit Milou vorgestellt habt, bevor er bei euch eingezogen ist. Das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Und zwar, Milou war ein Hund aus einem Unfallwurf. Also meine Schwiegereltern hatten 2 Hunde und einen Rüde und eine Hündin. Und die Hündin hat eigentlich die Pille gekriegt und dann haben die im Sommerurlaub vergessen, die Pille zu geben. Ja, und dann ist es passiert und dann kamen halt 8 Welpen und ich wollte gar keinen Hund haben. Also und Denise wollte unbedingt, weil sie Psychologie studiert hat, und als Therapeutin hätte sie gerne dann einen Therapiehund gehabt. Ja, und dann wurde ich ein bisschen überredet, ob wir einen Hund dann zu uns holen. Und dann kam Milou. Also ich hatte gar keine Ahnung von Hunde, hatte noch nie ein Haustier vorher gehabt, außer einen Kater. Und dann kam dieser Welpe und ich hatte mich auf das Schlimmste vorbereitet, weil alle erzählt hatten, Welpen sind sehr anstrengend, die knabbern alles an, die fressen alles, die schlafen nicht, die machen die in der Wohnung und so. Und Milou kam, er hat einmal in der Wohnung gemacht, der hat nichts angeknabbert, der hat sofort durchgeschlafen und war quasi der perfekte Hund quasi. Und irgendwann haben wir festgestellt, okay, die Welpenzeit war super easy. Und die Erwachsenezeit wird richtig hart, weil Milou sehr verhaltensauffällig war, in dem Sinne, dass er dann von Anfang an gesagt hat, ihr seid toll, ihr zwei, aber alle anderen sind doof.
Mhm.
Besonders fremde Menschen, fremde Hunde, ja, hat er sich gedacht, die Welpenzeit habe ich euch einfach gemacht, jetzt kann ich mal richtig
ja.
zeigen, wie mal, also, ne, also einfach mal zeigen, was in mir drin steckt. und das war natürlich nicht einfach, wenn man noch nie einen Hund hatte und auf einmal einen Hund hat, der sich verhält auf irgendeine Art und Weise, weil es ihm einfach so passt, sich so zu verhalten, weil das seine Strategie ist. Aber die ist halt von sehr vielen Menschen nicht gerne gesehen. Das ist ja klar. Man wird nicht gerne angeknurrt von einem fremden Hund. Und das ist auch sehr unangenehm, wenn mein Hund in die Leine springt und andere Menschen die Zähne zeigt oder so. Das ist nicht sehr angenehm. Und man fühlt sich auch, also ich habe mich oft sehr, sehr schlecht gefühlt. Also weil ich einfach null Erfahrung hatte und dann kommt so ein Kaliber ins Haus. das war nicht einfach. Und Denise hatte mal auch Hunde gehabt als Kind, aber ja, die Erwartung war, wir holen uns einen Hund ins Haus, mit dem wir alles machen können, der überall mitkommen kann, der eventuell irgendwann Therapiehund werden kann. Ja, und dann war die Realität eine ganz andere. Und ich weiß noch, dass es mindestens 2 Jahre gedauert hat, bis wir akzeptiert haben, dass Milou ist, so wie er ist. Also das war ein Prozess. Und dass der einfach kein Kuschelhund ist. Dass es okay ist, dass er keine anderen Menschen mag. Also dass es okay ist, dass er andere Hunde doof findet. Also dass es einfach okay ist, dass er so ist, wie der ist. Und ja, ich meine, wir können es eh nicht ändern oder beeinflussen. Das ist sein Charakter und ja, das war nicht leicht, das zu akzeptieren.
Und ihr habt ja...
Weil man natürlich, man hat so Bilder im Kopf, wie ein Hund zu sein hat. Von Filmen, von Büchern, die man gelesen hat. Und wenn man noch nie einen Hund besessen hat, dann weiß man ja nicht, was es alles für Hunde gibt und für verschiedene Verhalten. Und ja, und dann muss man erstmal damit lernen, klarzukommen tatsächlich, ja.
Und ihr habt ja im Training auch viel dafür getan, um euch und ihm den Alltag auch leichter zu machen mit den Herausforderungen, die er hat. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen, weil ich weiß, wie trainingsaffin ihr auch seid und wie fleißig ihr auch im Training seid, dass ihr jetzt nicht einfach gesagt habt, der ist so, sondern ihr habt diese perfekte Kombi aus, wir nehmen Milou so an, wie er ist und gleichzeitig investieren wir auch sehr viel da rein, dass es ihm und uns gemeinsam im Alltag alles etwas leichter fällt. Und darum hast du ja auch deine Ausbildung angefangen, weil du schon auch Bock auf Training hast und Interesse an Training hast. Und ja, das fand ich immer total toll. Ich weiß noch, dass ihr da so fleißig wart mit euren Plänen und immer so ganz tolle Trainingsvideos auch gemacht habt. Wir haben ja online trainiert zusammen und dann habe ich immer so ganz toll zusammengeschnittene Videos bekommen von euren Trainingseinheiten. Das war echt immer richtig, richtig cool. Ich habe noch eine Frage zu dieser Vorstellung von dem Leben mit Milou, die ihr hattet, bevor er eingezogen ist. Und zwar habe ich so den Eindruck, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie viel Raum in Anführungsstrichen der Hund im Leben nachher einnimmt. Also wie viel sich wirklich dann auch nach dem Hund richtet, wie oft man an Dinge denkt, Dinge organisiert, die irgendwas mit dem Hund zu tun haben. Kannst du dich da irgendwie daran erinnern, dass du vorher vielleicht dachtest, ja, da ist dann Hund in unserem Leben und ne, der ist bei uns und Denise nimmt den mit zur Arbeit und das ist auch schön und der versteht sich mit allen gut. Aber ist das bei dir auch so, dass du gar nicht vorher hättest ahnen können, wie viel Raum er so einnehmen würde in eurem Leben?
Ja, das war so, dass ich dann, ich muss auch sagen, ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich, am Anfang habe ich Milou nicht gemocht, also nicht in dem Sinne, dass ich den nicht lieb hatte oder so, sondern es hat mich gestört, dass er da ist, weil ich dann gemerkt habe, ich habe viel weniger Zeit mit Denise zusammen. Also das war so wirklich ein Einschnitt, wo ich gemerkt habe, boah, alles, was ich vorher mit Denise gemacht habe, spontan, flexibel, ging nicht mehr, weil dieser Hund da war. Und es hat bei mir echt 6 Monate gedauert, bis ich das erste Mal das Gefühl hatte, ich habe diesen Hund so gern, dass ich mir mein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen kann. Und das war schon wirklich am Anfang, wo ich dachte so, boah, das nimmt so viel Raum. Und man muss alles drumherum organisieren. Und vor allem, wenn man einen Hund hat, der nicht einfach ist, ne, so, da muss man denken, okay, wenn man Besuch bekommt, wie machen wir das? Er konnte zum Glück alleine bleiben, relativ schnell. Also das hat ihm nie Probleme bereitet. Deswegen war das, was das betrifft, sehr easy. Und trotzdem war der Alltag dann ganz anders. Also man muss dann früher aufstehen morgens, weil man muss mit ihm vorher gehen vor der Arbeit. Dann, man kommt von der Arbeit zurück, dann ist die Nachmittagsrunde. Dann gibt's Beschäftigung natürlich, weil nur spazieren gehen, naja. Also wir haben halt auch immer Tricks mit ihm geübt oder geistige Beschäftigung gemacht. Und dann abends nochmal die Abendsrunde. Also das nimmt schon sehr viel Raum ein, ne? So, und wir wollten ja auch gerne mit ihm Dinge tun auch. Also Spiele spielen, Tricks lernen. Und das erfordert einfach auch Zeit und das muss man einfach einplanen in dem Tag. Also ja, und ich manchmal, wenn ich darüber nachdenke, dass ich diesen Hund gar nicht mochte, dann denke ich so, wie konnte ich den gar nicht mögen? Weil der war auch, wenn ich mir Bilder anschaue von ihm, als er klein war, der war so zuckersüß und so niedlich. Und ja, diese Zeit konnte ich gar nicht genießen damals, weil das für mich so war wie, boah, mein Leben ist einfach komplett auf den Kopf gestellt worden, weil dieser Hund da ist. Und jetzt könnte ich mir das gar nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu leben. Also das, den Alltag, der gehört dazu, das ist Familie, das ist, ja, das ist ein toller Hund und ich liebe ihn sehr.
Ja. Das ist wirklich krass. Danke, dass du das so ehrlich teilst, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Leute solche Momente auch haben, ob es dann so längere Phasen sind oder immer nur mal punktuell, wo man so denkt, boah, das ist aber auch echt anstrengend und ich kann meinen Hund jetzt gerade vielleicht nicht leiden, vielleicht auch nur aufgrund eines bestimmten Verhaltens in einer ganz bestimmten Situation. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele das verdrängen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich Situationen habe, in denen ich denke, ey, ich habe gerade gar keinen Bock auf Millie. Das kommt zum Glück nicht so häufig vor, aber ich kann es sehr gut verstehen, wenn Menschen das auch häufiger haben, weil es einfach eine riesige Herausforderung sein kann, zusätzlich zu den eigenen Bedürfnissen, den Bedürfnissen der Partnerin, den Bedürfnissen anderer Menschen noch im Leben, dann noch Bedürfnisse von einem besonderen Hund immer mitdenken zu müssen. Und die Worte Flexibilität und Spontanität haben mich auch gerade so total berührt, weil ich dachte, ja, genau, mit einem besonderen Hund hat man genau das oft eben nicht. Und man hat vorher die Vorstellung von, der kommt überall mit hin und wenn dann Besuch hierher kommt, dann finden alle den ganz süß und das wird alles irgendwie so entspannend. Ich weiß, dass ich früher so ein Bild hatte von so ein Hund, der einfach so immer ganz nah bei mir läuft und ich bin so voll in die Umwelt orientiert und guck so tralala irgendwie in den Himmel und mein Hund, der klebt mir so am Bein und der hat natürlich selber keine Bedürfnisse, was auch immer ich mir da vorher vorgestellt habe, was Hunde für bedürfnislose Wesen sind, aber ich dachte so, ach, der läuft einfach so neben mir, weil der findet nur mich toll und bleibt immer nur bei mir und hat gar kein Thema.
Also ich kann das sehr gut relaten und finde es ganz spannend, wie du das jetzt beschrieben hast, dass es auch lang gedauert hat, bis er dein Herz da so erobert hat. Und dafür hat das jetzt umso fester auch an sich, ich will nicht sagen gerissen, aber ne, hat dein Herz auch ganz schön fest in seinen Pfoten mittlerweile. Du hast jetzt schon einiges auch vorweggenommen, was wirklich auch alles anders war als erwartet. Fällt dir noch was ein, was einfach eine besonders krasse Erkenntnis auch war, was so ganz krass von deinen Vorstellungen abgewichen ist, als Milou dann in eurem Leben war und du gemerkt hast, ja, das hätte ich mir vorher nie so vorstellen können, dass es jetzt so ist, vielleicht auch einfach, weil er so verhaltenskreativ war und auch teilweise heute noch ist.
Ja, also es gab sehr, sehr viele Momente, und das hätte ich nicht gedacht, dass es passiert im Zusammenleben mit einem Hund, wo sehr viele Tränen geflossen sind, weil man so verzweifelt ist, wenn man einen Hund hat, der sich nicht verhält, wie andere Hunde sich verhalten, also in den Augen von der Gesellschaft. Wenn man spazieren geht und es kommen Menschen entgegen und ich weiß, oh, es kommen Menschen und der Weg ist eng und mein Hund findet die doof und eventuell macht er was. Also der bellt oder der geht in die Leine, weil er das doof findet. Und oder die Menschen sprechen ihn an und dann weiß ich, bei ihm gehen alle Lichter aus. Und also das sind Situationen, die ja damals, bevor wir ins Training mit dir gestartet sind, die sehr, sehr stressig für mich im Alltag waren, auch sehr schlimm. Und ich habe mich immer sehr angespannt und hatte eigentlich gar keine Lust auf diese Situation. Ich wollte die meiden. Und ich hätte niemals gedacht, dass sowas passiert. Also wirklich, ich hatte keine Ahnung von Hunden. Und dann dachte ich, ich leine meinen Hund an und wir gehen spazieren und dann kommen wir nach Hause zurück und der Hund ist glücklich und legt sich hin und schläft. Und ja, und das ist alles gut. Und dann, dass Spaziergänge auch einfach Management und Training bedeuten und sich mit dem Hund zu beschäftigen und dies und das zu machen, damit er sich wohlfühlt. Ich hatte gar keinen Plan davon. Und auf einmal musste ich das dann machen. Und jetzt ist es für mich nach 7 Jahren total selbstverständlich, dass ich das tue. Aber damals war das quasi Neuland. Und es ist auf einmal so eine neue Welt hat sich geöffnet und ist auf mich viel eingeprasselt. Und ich muss sagen, wir haben am Anfang leider nicht positiv mit Milou gearbeitet. Wir sind an TrainerInnen geraten, die zum Teil auch aversiv gearbeitet haben. Das hat sich für uns zum Teil sehr falsch angefühlt, das zu tun mit ihm. Und zum Glück sind wir dann an dich geraten. Du warst unsere Öffnung ins positive Training und ich bin immer noch so dankbar darüber. Aber ja, wenn man keine Ahnung hat und dann an die falschen Leute gerät und dann Sachen macht mit dem Hund, die total kontraproduktiv sind, dann dauert es auch Zeit wieder, bis man neue Dinge lernt, die gut sind für ihn und für uns. Und dann dauert es halt, bis der Hund sich auch verändert, weil der muss auch das lernen können und die Zeit haben, ne? Und das alles zusammen. Ich würde sagen, so Wahnsinn, was man eigentlich wissen muss und was man an Skills braucht, um mit einem Hund zusammen zu leben, der verhaltenskreativ sind. Natürlich gibt's ja super easy peasy Hunde, so. Da ist der Alltag deutlich einfacher. Aber mit Milou, das ist echt, also war eine sehr, sehr große Veränderung in meinem Leben tatsächlich. So, und wenn man mir vor 10 Jahren gesagt hätte, du kriegst einen Hund und du wirst irgendwann eine Hundetrainerausbildung machen, würde ich sagen, hey, niemals. Ich hatte als Kind Angst vor Hunde. Ich habe Hunde wirklich gefürchtet. Also hätte ich mich niemals erträumen können. Und ich bin froh und dankbar, dass wir Milou bekommen haben, weil ich glaube, sonst wäre ich gar nicht diesen Weg gegangen und hätte ich gar nicht so viel gelernt und auch so tolle Menschen kennengelernt. Also ja.
Ja, und dass du dir noch nicht vorstellen könntest oder konntest, dass ein Hund dich so an den Rand der Verzweiflung bringen kann, liegt ja auch daran, dass nicht so oft drüber gesprochen wird. Also das ist ja auch was du mir schon öfter
als Feedback zu meinem Podcast geschrieben hast, so, oh, das ist so toll, dass die Leute einfach mal drüber reden, auch über die schwierigen Sachen reden und wirklich auch was über ihre Gefühle sagen und so Sachen teilen, die sehr, auch sehr unangenehm sein können. Und vielleicht hast du davon damals einfach noch gar nicht gehört. Und das Schöne ist, das, was du jetzt gerade machst, sorgt ja dafür, dass es Menschen geben wird, die diese Podcast-Folge hören und sagen, oh, okay, gut zu wissen, dass ich damit nicht alleine bin, weil mir geht's auch so. Oder gut zu wissen, weil bald wird ein Hund bei mir einziehen und jetzt kann ich das mir schon mal so ein bisschen vorstellen, dass es auch solche Lebensarten mit Hunden gibt, dass der Alltag so und so aussehen kann. Also das finde ich total toll, dass du quasi, dass die Zukunfts-Mathilde oder die Mathilde von heute irgendwie ja für die Mathilde damals, und es gibt ja heute welche, die in deiner Situation von damals sind, doch auch sehr hilfreichen Input liefern kann. Jetzt haben wir ganz viel schon über Milou erfahren. Ich wusste vorher auch schon viel über Milou. Ich weiß ein bisschen weniger über Torvi, einfach weil es auch schon wieder eine ganze Weile her ist, dass wir gemeinsam gearbeitet haben, als es um Torvi ging. Und da würde ich jetzt tatsächlich nochmal die gleiche Frage stellen, nämlich, wie habt ihr euch denn euer Leben mit Torvi und Milou vorgestellt, bevor Torvi bei euch eingezogen ist? Ich stelle mir das gerade so vor, Milou ist eingezogen, es war total schwierig. Ihr habt ganz viel dran gearbeitet, ihr habt ganz viel reflektiert und ganz viel geschafft. Und dann kam irgendwie der Punkt, wo ihr gesagt habt, ach, jetzt läuft's eigentlich gut, wir können uns total vorstellen, jetzt noch mal einen zweiten Hund mit reinzubringen. Und ihr hattet wahrscheinlich keine Ahnung, wie das tatsächlich nachher aussehen würde, aber ihr hattet eine Vorstellung davon. Kannst du dich daran noch erinnern, wie das so war?
Ja, ich kann mich sehr gut dran erinnern. Also das war wirklich so, wie du gesagt hast, dass wir gedacht haben, ach, mit Milou läuft das jetzt gerade super, wir sind auf einem guten Weg, wir haben so viele Skills an der Hand, der ist im Alltag so toll, jetzt wäre es eine gute Zeit, um einen zweiten Hund zu holen, wenn Milou noch nicht so alt ist, auch noch, ne, weil wir wollen Welpe holen. Und dann haben wir gedacht, na, der ist jetzt gerade so 5,5, das wäre eine super Zeit. Und Denise hatte ja schon angefangen, in der Klinik zu arbeiten als Therapeutin, und dann hat sie gedacht, Therapiehund wäre super. Und deswegen haben wir gesagt, wir holen uns einen Hund vom Züchter. Wir haben uns den Züchter 2 Jahre lang ausgesucht, haben wir wirklich, also wir haben 2 Jahre lang überlegt, erstens, welche Rasse wir nehmen, haben uns ganz, ganz viele Züchter angeguckt, haben sehr viel Zeit im Voraus, bevor überhaupt Welpen geplant waren, bei diesem Züchter, den öfter besucht, uns die Hunde angeschaut. Der hatte auf seiner Website auch ganz viel geschrieben, und es gab da auch ganz viel aus anderen Würfe, auch Hunde, die Therapiehunde geworden sind. Und dann dachten wir, okay, das scheint ja gut zu passen. Da holen wir uns einen Hund. Und unser Wunsch war ja, einen Hund zu bekommen, der sehr sicher ist, der sehr selbstbewusst ist und der halt auch Milou vielleicht auch mal stärkt im Alltag. Ne? So ein Hund, der so entspannt durch die Gegend läuft und Milou unterstützt. Ja, und dann kam Torvi.
Den Satz hast du vorhin auch schon gesagt, den finde ich so super, weil es eben genauso ist, ne? Da sind die Vorstellungen, und dann kam der Hund, dann kam der echte Hund und das echte Leben um die Ecke. Ja, beschreib doch gerne mal, wie der Prozess dann war. Du hast es bei Milou so schön beschrieben, dass das eine Riesenherausforderung war und dass ihr auch echt erst zusammenwachsen musstet, und hast vorhin schon angeteasert, dass ihr mit Torvi immer noch gerade am Zusammenwachsen seid. Erinnerst du dich noch, wie es so die ersten Monate auch war, als sie eingezogen ist?
Ja, das kann ich dir sehr genau beschreiben, weil Denise und mir ging es richtig, richtig, richtig schlecht. Also 1 Jahr lang, ich würde sagen, hat es gedauert, bis wir das Gefühl hatten, okay, dieser Hund ist da und dieser Hund bleibt. Also es war auch wirklich so schlimm, die erste Zeit, dass wir irgendwann gesagt haben, wir können diesen Hund nicht behalten. Also also wir haben wirklich 3-mal auch schon überlegt, sie abzugeben. So schlimm war das, und ich kann ein bisschen berichten. Die kam an und dieser Hund hat einfach erstmal nicht geschlafen. Und das war eine Katastrophe, weil wir wissen alle, ein Welpe, der nicht schläft, was das für Konsequenzen haben kann. Also ich sag, wenn wir wissen alle, du kannst auch ergänzen,
Ja, ich denke, genau. Also es ist eben, wie, also du kannst es auch gerne beschreiben, mir ist alles recht. Es ist natürlich super wichtig, diese Erholungsphasen am Tag zu haben, weil der Welpe ja ganz viele neue Eindrücke verarbeiten muss, ganz viel Neues lernt. Und wenn dann der Schlaf fehlt, dann haben wir einerseits nicht diese Verarbeitungsmöglichkeit und andererseits auch nicht dieses Aufladen des Akkus, so ne, der Impulskontrolle und der Energie, so dass der Hund nach solchen Schlafphasen dann wieder frohen Mutes ins Leben starten kann und wieder Neues lernen kann, wieder neue Eindrücke verarbeiten kann, sondern wir haben dann irgendwie so eine dauerhafte Anspannung, wir haben eine riesengroße Reizoffenheit, starke Reaktion auf neue Reize und eben leider nicht diesen Verarbeitungsprozess. Wie sah das denn bei Torvi genau aus?
Also die hat extrem Probleme gehabt mit Geräusche. Hat sie heute immer noch und ich glaube, das war ein Grund, warum sie einfach nicht schlafen konnte, weil sobald jemand sich bewegt hat, dann war sie zack wieder wach und das war wirklich so, wenn sie eingeschlafen ist, also nur mit Hilfe, dies von alleine hat sie es einfach nicht geschafft und dann durften wir uns wirklich nicht mehr bewegen. Es war nicht mal mehr dran zu denken, ich nehme ein Glas Wasser und trinke, also nicht mal das ging, weil das war schon zu laut. Und das war eine riesige Einschränkung, weil Denise und ich einfach super viel Wert drauf gelegt haben, dass die schläft. So, und dann mussten wir immer sagen, okay, jetzt ist Schluss, jetzt bewegen wir uns nicht mehr, damit dieser Hund zumindest eine Stunde schlafen kann. Und das jeden Tag, also täglich. Und du hast einen anderen Hund auch im Haus, der auch Bedürfnisse hat. So, das im Einklang zu bringen, war sehr schwierig. Also das hat uns beide... Das ist uns beide an die Substanz gegangen. Also bis heute, wenn ich darüber rede, merke ich so, boah, also da sind so negative Gefühle und so ein Frust und so ein Stress und so viel Traurigkeit auch, so, weil das einfach sehr anstrengend war. Und wenn sie wach war, hat sie gefühlt den ganzen Tag geschrien. Also ein richtig hohes Bellen, der dich ins Mark reinfährt, das war schrecklich. Also wirklich nicht aushaltbar. Die hat überall reingebissen, also was völlig eigentlich normal ist in dem Alter. Nur bei ihr hatte ich das Gefühl, dass es noch dazu Übersprungshandlung und reinbeißen. Mittlerweile weiß ich das, weil sie Schmerzen hat. Damals wussten wir das nicht.
Und kannst du das ganz kurz noch genauer beschreiben? Also jetzt nicht unbedingt irgendwie mega detailliert die Diagnose, aber ihr habt jetzt herausgefunden, dass sie sehr wahrscheinlich schon sehr, sehr früh Schmerzen hatte und auch heute immer noch hat und die ganze Zeit über hatte. Wie, woran genau liegt das?
Genau, die hat Schmerzen im Bewegungsapparat. Uns wurde gesagt, das liegt vermutlich daran, dass die als Welpe zerquetscht worden ist beim Spielen mit anderen Geschwistern. Und durch diese Schmerzen im Bewegungsapparat im Rücken ist die sehr verspannt und die hat dadurch Migräne und Clusterkopfschmerzen. Und das ist auch ein Thema, was kaum ein Tierarzt anspricht. Also dieses Thema Migräne, Clusterkopfschmerzen ist auch sehr, ich habe das Gefühl, das ist ganz neu, dass man darüber spricht und dass Hunde überhaupt das haben können. Und wir haben zum Glück einen super guten Tierarzt gefunden, der sich da auskennt und seit Jahren schon eigentlich das bei Hunden diagnostiziert. Nur es gibt zu wenige Ärzte, die darauf spezialisiert sind, einfach so. Und rückblickend das zu wissen, wir wissen das erst seit 2 Monaten, rückblickend das jetzt zu wissen, denke ich, das erklärt so vieles. Und trotzdem, das haben wir damals nicht gewusst und wir waren einfach super verzweifelt, weil wir dachten so, wie sollen wir den Alltag mit diesem Hund meistern? Und ich hatte mir sehr viel Urlaub genommen am Anfang, als die da war. Hatte ich auch schon mit der Arbeit abgeklärt, ob ich mobiles Arbeiten machen kann, ob ich sie dann also bei der Arbeit mitnehmen kann. Und das hat uns echt gerettet. Und ich habe Torvi tatsächlich seitdem ins Büro mitgenommen, weil die auch nicht allein bleiben kann. Das ist auch noch ein Thema, was dazu kommt. Und ja, aufgrund von Schmerzen und aufgrund von Geräuschempfindlichkeit, also das geht einfach nicht, die schafft das noch nicht. Und kommt noch hinzu, also als ob das nicht reichen würde, es ist auch ein Hund, mit dem man einfach keinen Schritt draußen gehen konnte. Also die hatte so Angst draußen und alles war gruselig, alles, jedes laute Geräusch ist die geflüchtet, die hing in der Leine und die hat geschrien, also das war schlimm. Also es gab kein einziger Moment, und das meine ich jetzt wirklich rückblickend, kein einziger Moment, der schön war mit diesem Hund. Nix. Außer wenn sie geschlafen hat. Und nicht mal das war schön, weil wir beide uns nichts machen konnten, wenn sie geschlafen hat. So. Und die erste Zeit, muss ich sagen, da hat ein Tag Denise geweint, dann habe ich geweint, dann hat sie geweint. Also wir haben uns abgewechselt. Und es gab einen Moment, wo Denise gesagt hat, ich kann nicht mehr. Dann habe ich gesagt, okay, dann suchen wir eine Familie für Torvi, also jemand, der sie übernimmt. Und dann hatten wir jemand und dann habe ich gesagt, ich kann nicht. Ich kann den Hund nicht abgeben, warum auch immer. Ich konnte es nicht. Und irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und dann konnte Denise aber Torvi nicht abgeben. Und dann war wieder ein Punkt, wo Denise gesagt hat, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, nein, ich kann es jetzt nicht. Also ich mag sie jetzt doch viel zu sehr, um sie abzugeben. Und ja, das ist eine Odyssee. Und ich spreche das jetzt auch ganz offen an. Also Torvi bekommt auch Psychopharmaka schon seit sie 9 Monate alt ist, weil es einfach nicht anders ging. Und ab dem Moment, wo wir das gemacht haben, wir haben nicht einfach Psychopharmaka einfach so gegeben, weil wir dachten, ja toll, also wir haben uns beraten lassen, wir haben auch durch Alternativmedizin auch viele Sachen probiert und dann irgendwann kam in Frage von einer Verhaltensberaterin das Wort Psychopharmaka und ob wir schon mal drüber nachgedacht haben. Und dann haben wir gedacht, okay, wir waren uns unsicher, ne, weil man weiß ja, es hat Nebenwirkungen. Und ich muss sagen, ich bereue das bis heute nicht, dass wir das gemacht haben. Viele Menschen in unserem Umkreis verstehen es nicht. Also wir kriegen auch ganz oft sehr viel Unverständnis dafür, dass wir das tun. Aber ich sehe auch, wie es Torvi geht damit. Und ihr geht's so viel besser. Also die ist alltagsfähig und davor war sie das einfach gar nicht. Und ja, die hat das einfach gebraucht und ich bin froh, dass wir den Weg gegangen sind, weil ich weiß nicht, wo wir heute stehen würden, ob sie überhaupt noch bei uns leben würde. Und natürlich Ziel ist es ja irgendwann, diese Psychopharmaka abzusetzen wieder. Diese Psychopharmaka haben uns überhaupt erlaubt, einen Fuß in die Tür zu setzen, damit wir mit ihr trainieren können. Weil davor haben wir trainiert. Und es hat gar nichts gebracht, weil dieser Hund einfach nicht trainieren konnte, weil sie nichts aufnehmen konnte. Die war einfach nicht in der Lage. Und ja, und es war für uns wie so ein anderen Hund auf einmal. Die ist trotzdem, die hat immer noch diese ganze Baustellen, aber viel in abgeschwächter Form. So, und man kann mit ihr trainieren. Und wir haben entdeckt, sie hat total Spaß an Dummy-Training zum Beispiel. Wenn man das Dummy rausholt, jetzt ist die so, wow, wie cool, wir machen Dummy-Training. Und das ist kein Hund wie Minou, mit dem du 15 Minuten Dummy-Training machen kannst. Die kannst nur 5 Minuten. Aber diese 5 Minuten habe ich einen Hund da, der so viel Spaß hat. Die strahlt über das ganze Gesicht wirklich. Das ist so krass. Und die hat so Spaß daran. Und das wäre einfach früher nicht gegangen. Man konnte mit ihr gar nichts machen. Und ja, ich bin guter Dinge, dass wir irgendwann diese Psychopharmaka absetzen können, hoffentlich. Und wir haben jetzt auch eine Ernährungsberaterin noch ins Boot geholt, die uns da auch unterstützt, dass wir durch die Ernährung auch Torvi Dinge füttern, die uns auch ermöglichen, irgendwann wirklich tatsächlich diese Psychopharmaka loszuwerden und durch die Ernährung quasi die Wirkung der Psychopharmaka zu ersetzen. Das ist natürlich langwierig, aber wir schauen mal.
Ja, und es gibt ja auch einen Zusammenhang zwischen Schmerzen und Geräuschempfindlichkeit einerseits. Das heißt, die Schmerzen, die sie wahrscheinlich schon immer hatte, erklären ja einerseits irgendwie diese körperliche Unruhe, ne? Also wir kennen das von uns selber, wenn wir Schmerzen haben, dann fühlt man sich irgendwie in keiner Position so richtig wohl und einschlafen ist auch schwer. Also das erklärt es vielleicht auch ganz gut. Und auch die Geräuschempfindlichkeit, das ist was man bei Hunden tatsächlich vermehrt beobachtet, dass wenn die Schmerzen haben, dass sie auch geräuschempfindlicher werden. Dann wiederum gibt es den Zusammenhang auch zwischen Geräuschempfindlichkeit und nicht allein bleiben können. Auch das tritt sehr, sehr häufig zusammen auf, was ja auch noch euer Thema ist. Und was ich euch natürlich sehr, sehr wünsche, ist, dass wenn ihr dieses Schmerzthema in den Griff bekommen habt, du hattest mir vorher schon erzählt, dass das etwas ist, was jetzt eine ganze Weile dauern wird, weil die Schmerzen einfach schon chronifiziert sind und man da jetzt nach und nach das erstmal aufarbeiten muss. Und wenn ihr da auf einem guten Stand seid, hätte ich natürlich sehr, sehr große Hoffnung, dass ihr das alles so ein bisschen aufarbeiten könnt. Gleichzeitig merke ich richtig so ein bisschen, dass in mir so ich weiß nicht, Trauer klingt so extrem, aber dass ich so denke, wow, das ist so krass, dass ihr so lange damit zu tun hattet, dass Torvi so lange damit zu tun hatte, mit diesem Thema, also einfach die Schmerzen immer so als Basis in ihrem Leben, immer so als Päckchen mit sich rumzutragen und ihr gar keine Möglichkeit hattet, da ranzukommen, einfach weil dieses Päckchen immer mit dabei war. Und das auch einfach wertvolle Lebenszeit von euch und von ihr war. Und jetzt ist es total toll, dass ihr nochmal so einen gewissen Neustart sicherlich vor euch habt, der auch ganz viel ermöglicht. Aber irgendwie, ja, merke ich, wie gesagt, so ein bisschen Trauer, dass ich so denke, Mann, das ist echt, ja, da darf man, glaube ich, auch traurig sein, dass ihr so viel Zeit mit diesem Päckchen irgendwie auch verbringen musstet.
Ja, und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber also es ist nicht so, dass die meisten Menschen das verstehen. Im Gegenteil. Und uns wird ganz oft Sachen gesagt, die auch sehr verletzen. Und ich glaube, den Leuten ist es einfach nicht bewusst. Also weil ich habe Torvi zum Beispiel im Büro oder in Alltagssituationen, wo sie dann wie ein ganz normaler Hund wirkt. So, und das sind Momentaufnahmen. Und daraufhin schließen die Leute, naja, das ist ein ganz normaler Hund und ihr spricht diesen Hund Krankheiten zu, die sie gar nicht hat. So. Und dann denke ich so, komm doch mal 24/7 bei uns und dann erlebt ihr sie. Dann wisst ihr, wie anstrengend das ist. Und das ist keine Spinnerei von mir. Und ich wünsche mir das nicht. Also ich wünsche niemanden so einen Hund, der so viele Baustellen hat und der so viele Probleme hat. Und ich wünsche mir auch nicht, ständig zu Spezialisten fahren zu müssen, viel Zeit und auch sehr, sehr viel Geld da auszugeben. Das macht keinen Spaß. So, und ich verstehe manchmal einfach nicht, warum Leute sich solche Aussagen erlauben. Und das trifft mich auch jedes Mal, muss ich sagen, sehr. Ich musste auch vor 2-3 Wochen auch deswegen nochmal drüber weinen, weil jemand mir so einen Satz gesagt hat, der mich so richtig hängen geblieben ist. Ja, die hat doch nichts. Ihr geht's doch super. Und ihr macht sie einfach so krank, obwohl sie nichts hat. Also. Dann denke ich so, nee, es macht mir auch keinen Spaß, dass die so ist. Und ich hätte lieber einen Hund, den es blendend geht. Aber das ist nicht der Fall. Und ich wünsche das wirklich niemanden. Das ist wirklich, wirklich nicht einfach. Und bevor wir mit Psychopharmaka angefangen haben, hat sie jeden Tag Durchfall gehabt. Sie hat sich jeden Tag erbrochen, weil sie einfach so viel Stress hatte. Die hat auch nicht gefressen. Das war ein Hund, das habe ich noch nie gesehen. Die hat einfach nicht gefressen. Die konnte nicht fressen. So, und das alles zusammen, nicht nur eine Woche. Also es gibt auch Hunde, die mal Durchfall haben, weil die Magen-Darm haben, die fressen halt nicht so gut, haben Durchfall, ne? Eine Woche, ja, aber das über Monate. Und was das für ein Stress ist, wenn der Hund einfach nicht frisst. Also das war schrecklich. Wir waren froh, wenn sie mal 50 Gramm Futter gefressen hat am Tag. Also, und das alles zusammen macht schon, ja, diese Trauer, die, das kann ich ja wirklich auch sagen, das ist so. Und ich merke es aber, wenn ich drüber rede, mir geht's auch nicht gut damit. Das ist wie so ein, ich bin kein Psychologe, aber wie so ein kleines Traumata irgendwo, so, glaube ich. Und ganz oft dieses Gefühl, also wir haben das Gefühl ein Jahr lang gehabt, wir verpassen unser Leben, weil wir eingesperrt haben in unserem eigenen Leben durch diesen Hund und wir hatten nur noch uns. Und es war so, Denise und ich mussten über 2 Monate, 3 Monate auch getrennt schlafen, weil Torvi ständig wach war während der Nacht und Denise nicht mehr einschlafen konnte. So, und dann haben wir gesagt, okay, Denise muss irgendwie schlafen können und ich habe kein Problem damit, wenn ich wach bin in der Nacht wieder einzuschlafen. Wir haben gesagt, okay, dann schlafe ich halt alleine mit Torvi im Schlafzimmer und Denise mit Milo im Wohnzimmer. Also, was es auch bedeutet, in dem Alltag. Und das sehen die Leute nicht. Und dann sehen die eine Momentaufnahme und es kommt so eine Aussage über den Hund und denke ich, oh Mann, ey Leute, wirklich, macht das nicht. Spricht einfach nicht über Dinge, die ihr nicht wisst und die ihr nicht kennt. Und ihr wisst nicht, was es mit den Menschen macht. Also das ist schon sehr verletzend. Und auch so ein, ich nehme das schon wie einen Angriff. Und man sagt, die sagen ja, das ist nur ein Ratschlag, so, weil das fühlt sich nicht wie ein Ratschlag, das fühlt sich wie ein Schlag einfach an, so wirklich sehr, sehr, sehr schlimm ist das, ja.
Ja, ich habe einen Vorschlag für ein Alternativverhalten für Menschen, die sich manchmal in Situationen wiederfinden, in denen sie anderen gerne Ratschläge geben wollen. Und zwar schlage ich vor, dass man das als Anlass nimmt, stattdessen eine Frage zu stellen. Und zwar nicht eine Frage, könntest du nicht auch das und das machen, sondern eine ehrliche Nachfrage, eine wirklich interessierte Nachfrage, so wie ist es denn in dem und dem Bereich und wie geht's euch denn da und damit und wie habt ihr denn das und das gelöst oder so. Also wirklich ehrliches Interesse zeigen, weil vermeintlich liegt diesem Ratschlag ja tatsächlich irgendwie der Wunsch zugrunde, euch irgendwie zu helfen oder so. Und das kann man aber eben nicht, wie du sagst, wenn man eure Geschichte nicht kennt. Und du hast ja gerade auch gesagt, ja, keine Ahnung, wie Leute auf die Idee kommen, solche Wertungen und Ratschläge auch rauszugeben. Und da habe ich gedacht, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es einerseits daran liegt, so wie du es auch beschrieben hast, dass sie eben wirklich nicht 24/7 da sind und viele Sachen nicht sehen, sondern eben ihre eigene Lebensrealität kennen mit ihrem Hund und davon einfach nur schließen können auf andere. Und was ich mir aber auch vorstellen könnte, ist, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass alle Menschen, alle Hundemenschen auch gern Anerkennung bekommen wollen dafür, wie gut sie das mit ihrem Hund machen. Weil ihr Hund hatte ja auch mal Schwierigkeiten. So diesen Satz höre ich auch oft. Ja, mein Hund, der hatte auch mal Schwierigkeiten. Und dann habe ich das einfach so und so gemacht. Und da besteht gar nicht die Vorstellungskraft dazu, wie schwierig es mit manchen Hunden wirklich sein kann, sondern die haben dann irgendwie so dieses Selbstbild, diese Identität von, ich bin auch ein guter Hundemensch und deshalb kann ich dir einen guten Ratschlag geben. Und so kann ich mir vorstellen, dass diese sehr schmerzvollen Ratschläge tatsächlich zustande kommen. Einerseits aus Unwissenheit und andererseits auch irgendwie aus dem Wunsch heraus, auch Anerkennung zu erfahren. Hilft dir in dem Moment überhaupt nicht weiter, wenn du damit konfrontiert bist. Aber ich finde es ganz, ganz schön, wie du das beschreibst, dass du irgendwie, also du hast gerade den Schmerz so beschrieben und dieses ehrliche Annehmen von, ey, das tut mir weh und ich lasse das zu, dass mir das jetzt gerade weh tut und komm dann irgendwie weiter damit klar. Das finde ich total schön. Ich finde es so bereichernd, dass du das so beschreibst, weil ich glaube, dass es für ZuhörerInnen sehr, sehr wertvoll sein kann, diesen Prozess so authentisch mitzuerleben. Wow, das war jetzt richtig viel. Oh, wir sind jetzt von den Vorstellungen über das Leben mit Milou zu dem tatsächlichen Leben mit Milou und dann zu den Vorstellungen über das Leben mit Torvi und Milou und zu dem tatsächlichen Leben mit den beiden gekommen. Das war echt wow, richtig, richtig viel, richtig, richtig spannend, irgendwie ja jetzt doch in gewisser Weise mit so einer Art Happy End, zumindest wenn ich das richtig verstehe, dass es so ist, dass ihr aktuell zwar noch viele Herausforderungen mit Torvi habt, aber so totale Lichtblicke, also total seht, also irgendwie so einen Plan auch vor Augen habt, so könnte es jetzt weitergehen und vielleicht auch tatsächlich eine Vorstellung, die in Erfüllung gehen kann und nicht eine Vorstellung, die dann plötzlich von einer ganz anderen Realität irgendwie überschrieben wird. Hast du dieses Gefühl auch, dass ihr gerade an so einer Art Wendepunkt steht, wo ihr wieder mal ein bisschen atmen könnt und euch ganz gut vorstellen könnt, wie es jetzt weitergehen kann?
Ja, schon. Also ich habe dir auch vorhin erzählt, also vor 2-3 Monaten hätte ich das nie mal so gesehen oder vor einem Jahr. Und es ist zum Beispiel so, Milou hat sich gestern beim Spaziergang verletzt und er hat HD und jetzt hat er vermutlich einen Kreuzbandriss und das bedeutet für uns halt, ja, OP und was weiß ich doch alles. Und das bedeutet aber auch zurzeit, dass wir auch alleine mit Torvi spazieren gehen müssen und Milou ist für sie eine sehr, sehr große Hilfe beim Spaziergang, eine Orientierung. Und dann habe ich aber vorhin zu Denise gesagt, es ist doch egal, sehen wir das doch als Training, das ist doch super, dann lernt Torvi auch alleine beim Spaziergang klarzukommen, dann können wir ihr hier helfen, wir können Aufgaben machen, wir können den Spaziergang so gestalten, dass es ihr einfach fällt, wie man nur kleine Runde, also Sachen, die für andere vielleicht langweilig sind, immer die gleiche Runde gehen und da passiert einfach tolle Sachen. Und ich glaube, vor 1-2 Jahren hätte ich gedacht, oh Gott, ich hatte das Gefühl, der Himmel fällt mir auf den Kopf und das ist ganz schrecklich. Und ja, es ist schrecklich und es ist furchtbar, dass es Milou schlecht geht. Und dadurch bedeutet das auch super viel Veränderung für uns im Alltag. Noch mehr, als es sowieso gibt. Und trotzdem nehme ich das gerade einfach positiv, weil ich denke, wir müssen jetzt das Beste aus dieser Situation einfach machen und Torvi unterstützen, so viel es geht jetzt im Alltag, weil sie alleine spazieren gehen muss, weil Milou einfach gar nicht mehr gehen kann. Und versuchen, Milou jetzt auch einfach zu unterstützen. Er kann ja nicht spazieren gehen. Wie können wir das denn im Alltag dann schön für ihn machen? Und ich glaube, vor ein, zwei Jahren hätte ich mich mit der Situation sehr überfordert gefühlt. Und jetzt denke ich so, ja, machen wir einfach das Beste daraus und sehen das einfach positiv, wenn man das irgendwie positiv sehen kann. Das ist, und ja, es sind viele Herausforderungen, aber ich glaube, dass wir dadurch auch als Team einfach wachsen. Und ich merke das auch, dass ich Torvi sehr liebe. Hätte ich vor ein Jahr ja nicht sagen können. Ich habe sie vor ein Jahr nicht geliebt. Die hatte auch die schlimmsten Spitznamen der Welt. Also weil, ja, ich habe gesagt, du bist so ein Satanpilz. Und also ich habe manchmal so richtig so diesen Hund hätte ich am liebsten genommen, geschüttelt und irgendwo anders reingepackt. Habe ich natürlich nicht gemacht. Aber es fühlt sich manchmal einfach so gut an, das sich vorzustellen. So. Und das hilft manchmal auch, diesen Druck und diesen Stress rauszulassen und einfach ihr zu sagen, boah, du bist gerade so schlimm und ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. So, ihr das einfach mal kurz zu sagen und das ist gut, dann kann man wieder normal denken. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Aber
ja, dann kann ich da was einschieben. Ich habe das auch heute manchmal noch, dass ich zu Millie irgendwie sowas sage wie, weiß ich nicht, vielleicht das letzte war sowas wie du blöde Kuh oder so. Also ich sag das dann nicht in einem scharfen Ton. Also das ist mir sehr, sehr wichtig, dass es bei Millie auf gar keinen Fall als Strafe, als etwas Unangenehmes ankommt, sondern wenn sie irgendwas macht, wo ich mich drüber ärgere, wo ich im Nachhinein weiß, im Zweifel hätte ich es vielleicht auch vorhersehen können und hätte sie besser unterstützen können. Aber dann sage ich sowas wie, oh, du bist so eine blöde Kuh, so musste das jetzt sein? Also ich kann es sehr gut nachempfinden. Ich finde es schon wichtig, dass man den Hund jetzt nicht dauerhaft beschimpft, weil ich glaube, dass das auch das eigene Bild vom Hund sehr prägen kann. Aber ich kann da sehr gut relaten, sowas mal zu benutzen in Situationen, wo es einfach mal raus muss.
Ja, und es gibt Momente, wo ich wirklich denke so, ja, das war jetzt sehr unnötig und so, aber das sind ja wirklich Momente, das ist ja nicht schlimm und ich glaube, es ist auch okay, man denkt das auch manchmal über seinen Partner, seine Partnerin, dass man so, so, es ist menschlich und es ist auch normal, da sind Emotionen, da sind Gefühle und solange es nicht tagtäglich ist und 24/7, es ist auch mal okay und Ich denke aber wirklich, dass sie auf einem guten Weg sind. Und ich denke auch, wenn diese Schmerzproblematik jetzt auch irgendwann weg ist bei Torvi, dass wir da auch, dass der Alltag für sie unbeschwerter ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich schon so lange, dass sie diese Schmerzen hat und wir wussten es nicht, weil einfach keiner uns das gesagt hat oder weil wir, also woher? So, dann, aber Verhalten, also so ein Verhalten, wie sie hatte, muss ja auf irgendwas deuten, was nicht stimmt. Aber der Hund kann ja nicht sprechen. Der kann ja nicht sagen, mir tut's da weh oder ich habe das und das. Man muss einfach Sachen ausschließen nach und nach. Und nur durch dieses Ausschlussprinzip kommt man einfach auf die Probleme, die den Hund hat. Und dann kann man nur versuchen, sie zu lösen und hoffen, dass man die auch gelöst bekommt. Und ja, ich bin guter Dinge. Ich hoffe auch, dass es klappt für Torvi einfach. Also für uns auch natürlich, aber vor allem für sie. Weil wie schrecklich es sein muss, sie hat Kopfschmerzen seit jetzt 1,5 Jahre. Also wenn ich mir das vorstelle, ich hätte jeden Tag Kopfschmerzen, wie schrecklich es sein muss. Und ich hoffe wirklich, dass wir ihr da helfen können und dass es weg ist für immer.
Ja. So eine Diagnose und der Weg zur Diagnose ist ja manchmal auch einfach irgendwie Glückssache und Zufallssache. Du hast gerade schon gesagt, so Ausschlussprinzip. Und falls jetzt Leute zuhören, die denken, oh ja, mein Hund ist auch irgendwie total unruhig, vielleicht hat er auch Kopfschmerzen. Hast du rückblickend irgendwelche Erkenntnisse, wo du sagst, ah, da hätte man vielleicht auch schon früher drauf kommen können oder man hätte früher zu einer anderen Spezialistin gehen müssen oder so. Also ich, weder du bist Medizinerin noch ich bin Medizinerin, aber falls jetzt gerade jemand denkt, ja, wie erkenne ich denn die Kopfschmerzen, wo muss ich denn da hin? Hast du da irgendeinen Tipp?
Also ich kann sagen, wie es bei Torvi ist. Ich kann nicht sagen, wie es bei anderen Hunden sind. Aber also durch den Arzt, bei dem wir waren, der hat ganz viele Fragen gestellt. Und zum Beispiel Torvi wälzt sich jedes Mal beim Spaziergang. Die wälzt sich einfach auf dem Rücken, weil sie da einfach krasse Verspannungen hat, die sie versucht selber zu lösen durch dieses Wälzen und Reiben auf dem Boden, weil es angenehm ist. Und die macht das nur auf Sand und auf Kies zum Beispiel. So, das ist ja auch, also wenn man, der meinte, wenn man das beobachtet, das ist immer auf bestimmte Untergründe zum Beispiel. Das ist ja nicht überall, das ist ja nur auf diese Untergründe und regelmäßig, ja, nicht nur so einmal im Monat, sondern das ist wirklich bei jedem Spaziergang. Die hatte auch extrem viel, wie so Wassereinlagerungen unter den Augen. Also es ist auch, und trennende Augen. So eine Falte auf die Stirn. Also, als ob, also wenn Menschen so die Stirn runzeln, also so muss man sich das vorstellen bei ihr. Ein Auge war auch kleiner als das andere, weil das immer zugekniffen ist, was auf Lichtempfindlichkeit deuten kann. Und wir wissen alle, wenn die Sonne scheint und ganz extrem, das tut einfach weh in die Augen so. Und das muss man sich vorstellen bei einem Hund dann halt jeden Tag. Und auch wenn die Sonne nicht doll scheint, also ne, so diese Lichtempfindlichkeit. Die hat immer ihren Kopf zwischen Kissen so gesteckt, um sich abzuschirmen, also wie so, um wirklich selber runterzukommen. Den Kopf irgendwo richtig reingesteckt, sich immer unter dem Bett oder unter dem Sofa verkrochen, weil sie da halt runterkam, ganz flach und ganz eingeengt. Also da sind bei ihr diese ganze Ansammlung von Verhalten, die halt darauf deuten, in Zusammenhang mit noch diese körperliche Beschwerden tatsächlich. Und ich habe sicherlich jetzt ganz viele vergessen. Ich habe auch mal gehört, dass es Hunde, wenn die Kopfschmerzen haben, dass die einen ganz heißen Schädel bekommen, also richtig heiß. Ja, das hat sie zum Beispiel nicht. Ach ja, und dass die, sie kratzt sich auch ständig hinter den Ohren. Und das ist ja auch auf die Seite, wo das Auge auch kleiner ist, wo es diese Wassereinlagerung, wo das Auge trennt, weil es da einfach Schmerzen gibt und sie da einfach ständig gekratzt hat, um, weil es wahrscheinlich gut tat, ne, wie so eine Selbstmassage oder so. Und sie lässt sich nicht am Kopf anfassen. Also das mag sie nicht und sie mag auch keine Berührungen. So am Körper im Allgemeinen. Und das ist auch ein Zeichen, dass was nicht stimmt. Wenn man Schmerzen hat, will man auch nicht angefasst werden. So, das ist eigentlich total logisch. Und das alles zusammen, so ergibt ja dieses Paket. Ja, und ich glaube, das war noch ein Ding, was schwierig für uns war. Das war einfach überhaupt kein Hund, den man anfassen konnte. Die wollte gar keinen Körperkontakt. Und das ist sehr komisch auch, ne? So,
ja. Ja, das sind ja lauter Kleinigkeiten, die für sich gesehen noch lange nicht für eine schlimme Erkrankung oder schlimme Schmerzen sprechen, aber eben, wie du sagst, in dem Gesamtpaket, oh, ich krieg selber gerade so richtig Kopfkribbeln bei der Beschreibung, bei der Vorstellung, dass es so, oh, dass sie das so lange aushalten musste. Meine Güte, ich bin so froh, dass ihr das jetzt rausgefunden habt und das jetzt in die richtige Richtung geht. Wow. Puh, das ist echt eine ganze Menge. Du hast jetzt gerade schon die Sachen benannt, die du vielleicht selber auch gern früher gewusst hättest, um ihr früher helfen zu können mit dieser Schmerzthematik. Gibt es noch andere Sachen, die du dir und Denise vielleicht, bevor Milou eingezogen ist oder bevor Torvi eingezogen ist, gern so als Ratschlag, als Hilfestellung, als irgendwie so Erkenntnis mit auf den Weg gegeben hättest, wenn du jetzt so an dich früher denkst, was würdest du dir sagen, was würdest du dir raten? Gibt's da was? Fällt dir da was ein?
Ja, es ist okay, dass dein Hund so ist, wie der ist. Also hätte ich gerne, dass jemand mir das sagt, schon viel, viel früher. So, und dass man mir auch sagt, nicht alle Hunde sind einfach cool und entspannt und gehen durch den Alltag so. Und es gibt Hunde mit Krankheiten, Verhaltensauffälligkeiten und Hunde mit Probleme einfach. So, genauso wie es kranke Menschen gibt, einfach gibt es auch kranke Hunde. Und es gibt Wege, diese Hunde zu unterstützen und ich hätte gerne gehabt, dass jemand mir sagt, dass es positives Training gibt. Und also sofort, von Anfang an, also das, ich hätte mir sehr, sehr, sehr gewünscht im Nachhinein, dass ich sofort an die gute TrainerInnen gerate. Weil ich glaube, das hätte Milou zum Beispiel viel mehr geholfen und wir hätten vielleicht uns Sachen ersparen können. Gleichzeitig muss ich sagen, ich bin fast froh, dass wir diesen Weg gegangen sind und uns entwickelt haben und wir haben so viel dazu gelernt und wir haben damals so gehandelt, weil wir das für richtig gehalten haben, weil wir dachten, so macht man das, so erzieht man einen Hund. Und ich rede auch ganz offen darüber, weil ich kein Problem damit habe, aber ich verurteile mich auch nicht dafür, dass ich so damals gehandelt habe. Ich habe es einfach so gemacht, weil ich dachte, das macht man so und das ist so richtig und ich bin froh, dass ich was dazu gelernt habe und dass ich das jetzt niemals mehr machen würde, wie ich das damals gemacht habe und dass ich in diese positive Trainingsszene jetzt reingeraten bin und mich da super wohlfühle und dass es sich einfach so richtig anfühlt, so mit seinem Hund umzugehen, auch wenn wir ganz oft belächelt werden und ganz oft uns gesagt wird, dein Hund ist total unerzogen, nur weil er einfach sein darf, wie er ist, so. Aber es ist genau, das hätte ich mir gewünscht. Es ist okay, dass dein Hund so ist, wie der ist. Es ist okay. Der ist toll, wie der ist. So, Punkt.
Schön. Richtig schön. Du hast gerade gesagt, du bist froh, dass du in die positive Trainingsszene auch reingeraten bist. Und ich habe jetzt entdeckt, dass du auch einen neuen Instagram-Kanal hast. Du hast sowieso schon einen für Torvi und Milou, aber hast jetzt noch einen neuen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Heißt der Hundekultur oder, ja?
Ja? Hunde.kultur, ja.
Okay, ich kann den ja mal verlinken. Wenn du das möchtest, verlinke ich den in der Folgenbeschreibung. Und da muss ich jetzt mal was dazu fragen, was ich noch gar nicht weiß. Hast du jetzt schon bald vor, auch Training anzubieten? Oder was ist dein weiterer Weg, deine weiteren Ziele, die nächsten Schritte?
Genau, noch gar nicht. Also ich bin noch mitten in der Ausbildung und die macht mir sehr viel Spaß und ich lasse mir auch sehr viel Zeit und lerne auch täglich dazu. Und das ist auch das, was ich in meinem Instagram-Account auch gerne widerspiegeln möchte, dass es einfach ein Weg ist und ein Prozess und dass man einfach täglich dazu lernen kann und dass es nicht schlimm ist, wenn man gestern Fehler gemacht hat, dann Hauptsache hat man das als Fehler erkannt und macht es einfach nicht mehr so. Man lernt auch daraus und trainieren fange ich bestimmt erst an 2025, kann ich mir vorstellen. Ich will Ende 24 die Prüfung dann machen. Und dann halt dann anfangen, aber nebenberuflich. Also ich will immer noch meinen Hauptjob behalten und das einfach nebenbei machen. Und einfach Hund-Mensch-Team helfen auf ihren Weg zu mehr Lebensqualität und nicht nur für die Hunde, sondern auch für die Menschen einfach und das im Einklang zu bringen. Also das geht mir viel darum und einfach die Dinge anzunehmen, wie sie sind und versuchen, das Beste daraus zu machen. Weil man kann ja weder ein Mensch noch ein Hund irgendwo reinpressen, wenn er einfach da gar nicht reinpasst. So, und man muss einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Ich kann Torvi nicht ändern, ich kann Milou nicht ändern, ich kann sie nur annehmen, wie sie sind und mir einen super schönen Alltag mit denen machen und mir einfach die Momente raussuchen, die einfach schön sind. Und es gibt so viele, aber wenn man sich nur auf die Fehler fokussiert, dann sieht man nur die Fehler. Und wenn man die schönen Momente ins Vordergrund bringt, dann sieht man auch einfach viel Erfolg und viel Spaß und viel Freude. Und das ist das, was ich so sehr liebe an das positive Training, dass man einfach sich auf das Positive fokussiert.
Ja, ich finde, du hast diese Ambivalenz und irgendwie auch diese Gleichzeitigkeit total schön beschrieben, dass es viele unangenehme Dinge geben kann, die man sich in dem Moment auch überhaupt nicht schönreden kann und die man sich auch im Nachhinein nicht schönreden muss, aber dass man irgendwann daraus auch wieder herauskommt, stärker hervorgeht und irgendwie neue Kraft schöpfen kann. Das finde ich total schön, weil das eben nicht diese toxische Positivität ist, so, ja, es ist doch eigentlich alles toll, sondern nee, es gibt auch richtig viel Mist, aber es gibt auch richtig viel schöne Dinge und das ist, finde ich, total toll herausgekommen. Ich habe noch eine Frage zu dem Namen deines neuen Instagram-Accounts. Warum ist da das Wort Kultur mit drin?
Ja, ich bin vom Beruf Kulturvermittlerin, also ich bin im Kulturbereich tätig und organisiere Kurse, Workshops im Bereich kulturelle Bildung, also Malkurse, Töpferkurse, Tanzkurse, also sämtliches, alles, was im Bereich Kultur zu tun hat. Genau, und ich wurde auch als Kulturvermittlerin ausgebildet und dann dachte ich, wie schön wäre das, diese beide Dinge zu kombinieren. Und ich bin auch ein sehr kreativer Mensch. So, und dann dachte ich so, ja, es geht um Hunde, es geht aber vor allem um Menschen und es geht darum, den Alltag zu gestalten. So. Und man kann auch Hundetraining sehr kreativ gestalten und der Alltag auch sehr kreativ gestalten. Ich erwarte auch nicht von meinen zukünftigen Kunden, dass die kreativ sind oder so, aber dass ich denen den kreativen Input, den sie brauchen, um Training spaßig zu gestalten und mit Lust und nicht mit so einem öden Trainingsplan, den man einfach gar keine Lust hat umzusetzen. Also es geht mir auch um den Spaß mit dem Hund. Das Wort Kultur ist auch, ich lerne was dazu. Ich lerne was über mich. Ich lerne was über Hunde und ich lerne etwas über das gemeinsame Leben mit Hund und Mensch. So. Und ein bisschen, ich habe mir auch einen Hund vorgestellt, der eine Brille trägt und auch selber was lernt mit Freude. Also wie so ein kleiner Philosoph oder so. Ja, und deswegen fand ich das einfach so passend und dachte, ja, das nehme ich einfach. Und das ist, ich habe wirklich nicht lange gebraucht, um diesen Namen zu finden. Und es wäre auch der Name, den ich mir wünsche für meine Hundeschule, wenn ich später eine habe. Ich würde auch gerne, dass die so heißt. Weil das einfach zu mir passt auch. Ja, genau.
Cool, sehr gut. Ja, ich freue mich auf 2025, wenn ich dann Menschen empfehlen kann, in deiner Nähe zu dir ins Training zu kommen. Richtig cool. Ich glaube, wir könnten uns noch ewig unterhalten über euer Leben mit Milou und Torvi und würde trotzdem jetzt versuchen, langsam in Richtung Ende zu kommen. Ich find's total toll, was du alles geteilt hast. Das war eine ganz krasse Bereicherung. Mich hat's total berührt, ganz, ganz viele Dinge, die du erzählt hast. Und freue mich auch, dass wir sowieso in Kontakt geblieben sind und auch weiterhin in Kontakt bleiben. Und kann das auch Leuten nur empfehlen, bei Instagram mal bei euch vorbeizuschauen. Und würde gern zum Abschluss noch von dir wissen, ob du eine Buchempfehlung hast, ein Lieblingsbuch, gern zum Thema Hundetraining, aber auch gern etwas anderes und oder ein Lieblingszitat zum Thema Hundetraining oder einem anderen Thema. Fällt dir da spontan was ein, beziehungsweise ich habe es dir vor der Folge schon verraten, vielleicht ist dir so schon irgendwie was in den Kopf gekommen.
Genau, ich habe ein Buch, was ich gelesen habe vor kurzem und der mich so umgehauen hat. Und zwar, das heißt Perfekt unerzogen. Es ist ein Buch über Hunde natürlich, von Uli Reichmann. Es ist eine Hundetrainerin, die sehr positiv arbeitet und es geht ja sehr viel um die Bedürfnisse der Hunde im Alltag. Und dieses Buch hat nochmal in mir sowas, ich kann es nicht beschreiben, dass als ich das gelesen habe, hat es mich so berührt, weil ich dachte so, oh, ganz oft, also alle sagen, sie lieben Hunde und das schreibt sie auch in diesem Buch. Aber wir versuchen, unsere Hunde so viel zu verändern. Die dürfen nicht bellen, die dürfen nicht scharen, die dürfen nicht buddeln, die dürfen keine Mäuse jagen, die dürfen gar nichts eigentlich. Und trotzdem lieben wir Hunde. Aber wir lieben sie und wollen sie aber verändern. So. Und die Botschaft von diesem Buch, was, nimm deinen Hund an, so wie der ist, und versuche, seine Bedürfnisse zu berücksichtigen. Und das Leben ist einfach so viel einfacher und viel schöner. Und also ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen, das ist auch sehr kurzweilig, wie so eine kleine Geschichte geschrieben, mit sehr, sehr schöner Illustration noch drin. Also wirklich, das war für mich erhellend, dieses Buch zu lesen.
Ja, ja, Uli Reichmann hat ja auch mehrere Bücher, die sich meistens auf das Thema Jagdverhalten beziehen, aber die Philosophie kann man, finde ich, total super auch auf andere Lebensbereiche mit Hund übertragen. Perfekt unerzogen habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Wenn du es jetzt empfiehlst, muss ich es mir natürlich jetzt gleich besorgen. Also danke für diese tolle Empfehlung. Generell kann ich da, glaube ich, anschließen, dass man die Bücher von Uli Reichmann generell auch empfehlen kann und ihr Training. Ich glaube, dass es insofern etwas von jetzt meinem, ich hole dich da jetzt mal nicht gleich automatisch mit in mein Boot, aber von meinem Training abweicht, weil ich eben wirklich natürlich mit den Wünschen der Menschen konfrontiert bin, dass sie sagen, ich möchte, dass sich das und das in meinem Leben verändert mit Hund. Und ich glaube schon, dass ich auch darauf einwirken kann, dass die Menschen lernen, ihre Hunde mehr anzunehmen, wie sie sind. Aber ganz oft liegt der Fokus im Training eben wirklich darauf zu gucken, wie kann man das Verhalten des Hundes verändern. Und auch das lernen wir ja in unserer Ausbildung, weil es eben auch so super spannend ist. Meine Güte, das Hundegehirn und was es alles kann, ist auch einfach so krass und was die alles lernen können. Und trotzdem diesen Grundsatz und da eben diese Philosophie von Uli Reichmann mit reinzunehmen und zu sagen, ich kann meinen Hund aber trotzdem annehmen, wie er ist und ihn nicht auf Teufel komm raus verändern wollen und trotzdem auch begeistert sein vom Hundegehirn und was das alles kann. Ich denke, das kann man super zusammenbringen. Also finde ich einen ganz, ganz tollen Buchtipp, schreibe ich auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung. Danke, Mathild. Das war richtig, richtig schön. Es hat mir total Spaß gemacht und ich würde dir gern den letzten Satz der Folge überlassen.
Danke, dass ich da sein durfte. Erstmal war sehr schön. Ich fand das Gespräch mit dir sehr schön und genießt einfach das Leben mit euren Hunden.
Danke. Mach's gut, Mathild. Wenn dir diese Folge des FairDogs Podcast gefallen hat, dann bewerte den Podcast doch gern in deiner Podcast-App mit 5 Sternen. Und wenn du eine Hundehalterin kennst, die auch einen verhaltenskreativen Hund hat, dann darfst du die Folge natürlich auch gern weiterempfehlen. Themenwünsche für den Podcast oder Vorschläge für InterviewpartnerInnen oder Anfragen für das Einzeltraining kannst du mir gern an tine@fairdogs.de schicken. Oder auf Instagram unter fair.dogs. Wenn du magst, dann gib deinem Hund doch jetzt gern noch den obligatorischen FairDogs Podcast Abschlusskeks, damit er dich bald wieder daran erinnert, die nächste Folge zu hören. Bis bald!